Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Die passenden Worte für den Abschied eines geliebten Menschen zu finden, ist nicht immer leicht. 2023 starben in Deutschland rund 1,03 Millionen Menschen. Mein heutiger Gast begleitet als Trauerredner Zugehörige und berät sie auch schon bei den Vorbereitungen der Trauerfeier. Gemeinsam entwickelt er mit den Zugehörigen den Rahmen für einen Abschied, der zum Verstorbenen passt. Er ist mit dem Herzen dabei und hört zu, wahrt jedoch innerlich auch eine gewisse Distanz, um sich selbst zu schützen. Herzlich willkommen, Marco Ammer.
Hallo.
Hallo Marco, schön, dass du hier bist. Du hast einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf. Du bist nämlich ursprünglich Schauspieler und Synchronsprecher. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Allerdings seit 10 Jahren, seit 2014, arbeitest du in Berlin als Trauerbegleiter, Sterbebegleiter und auch als Trauerredner. Das wirst du uns später noch alles erklären, auch die Unterschiede. Aber wie bist du denn dazu gekommen?
Also ganz ursprünglich war ich ja sogar Bankkaufmann. Da wusste ich aber sehr, sehr schnell, dass ich den Job nicht lange machen möchte. Ich habe dann eine Ausbildung beim Fernsehen gemacht, habe Schauspiel studiert und habe dann einfach hier in Berlin, wo ich auch aktuell gerade wohne, als Schauspieler gearbeitet, Werbung gedreht, als Synchronsprecher gearbeitet, dort viele Serien und auch Filme, Menschen meine Stimme geliehen. Und das war okay, aber mir hat was gefehlt. Also ja, ich habe so ein bisschen die große Sinnsuche im Leben zu synchronisieren und ab und zu eine Werbung zu drehen, das war es eben nicht. Und ich habe mich damals mit dem Thema Tod und Sterben zum ersten Mal intensiv beschäftigt in meinem Leben und habe damals angefangen, eine Ausbildung als Sterbebegleiter im St. Gertrauden Krankenhaus zu machen und habe dann dort auch viele, viele Jahre und mache das auch heute ab und zu immer noch Sitzwache gehalten bei sterbenden Menschen am Bett, die entweder keine Angehörigen haben oder Angehörige weit weg sind oder die Angehörigen wirklich sehr gerne wollen, dass immer jemand da ist und dann für die wenigen Stunden, die sie selber nicht können, wir als Ehrenamtliche dann eben übernommen haben und bei den Sterbenden geblieben sind.
Mhm. Du hast es schon kurz erwähnt, du hast eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann, das darf man auch erzählen, bei der Bausparkasse, glaube ich.
Ja.
Und dann bist du aber zum Fernsehen gekommen, das ist ja auch jetzt nichts Selbstverständliches nach einer kaufmännischen Lehre, und zwar als Chef vom Dienst bei einer Jugendsendung. Ich glaube, es war bei NBC, oder?
Ja, genau. NBC Giga nannte sich auch damals diese Sendung. Es war eine 5 Stunden Live-Sendung, Montag bis Freitag, von sehr jungen Menschen. Ich war damals auch Anfang 20, für noch jüngere Menschen. Unsere Zielgruppe war so 14 bis Ende 20 und da ging es viel um das Internet. Das war wirklich tatsächlich die erste interaktive Sendung, die das Internet eingebunden hat. Und da war ich einfach sehr technikaffin damals schon. Und ja, das hat großen Spaß gemacht. Und mit vielen der Kolleginnen und Kollegen von damals bin ich auch heute noch befreundet. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. In Düsseldorf war das damals.
Ach, in Düsseldorf, okay. Mhm. Ja, damals gab es noch kein TikTok, es gab noch kein Instagram, es war eine andere Zeit.
Nichts, aber wir hatten die Giga-Community. Und die Leute konnten, weil es diese Player nicht gab, einen Film, den wir dann in sehr kleiner Auflösung produziert hatten, runterladen mit ihrem 56K-Modem, sich anschauen, dann ihre Kommentare in unsere Community hochladen. Am Ende war es eigentlich sowas wie man heute die sozialen Medien hat, nur eben sehr viel umständlicher und nicht so einfach.
Aber du bist super vielseitig, vielfältig unterwegs gewesen zu der Zeit. Ich erinnere mich, dass du, glaube ich, auch als Moderator einige Jahre, 3 Jahre bei NTV tätig warst für das News-Quiz.
Ja, damit habe ich mein Schauspielstudium finanziert. Da habe ich in der Nacht eine Quiz-Sendung auf NTV moderiert.
Also da konnte man anrufen, hat wahrscheinlich einen Patient gezahlt und konnte was Schönes gewinnen.
Genau, wenn man Fragen zum aktuellen politischen Zeitgeschehen beantworten konnte, richtig.
Ja, das kann nicht jeder, aber anscheinend funktionierte das ja ganz gut. Aber du hast auch für den Heim... Ja?
Es konnten immer mehr und am Ende haben so viele den Hauptgewinn gewonnen, dass die Sendung eingestellt werden musste.
Also sie war zu erfolgreich.
Leider ja.
Mensch. So, jetzt, du hast auch bei einem Heimwerker-Center gearbeitet oder warst tätig, glaube ich. Der sagte mir jetzt gar nichts, XX Home. Gibt es den noch?
Nee, den gibt es nicht mehr. Aber das war, ja, Hobbyhandwerker. Ich bin auf dem Land groß geworden, da macht man einfach alles selber. Deswegen war das für mich gar kein Problem, da zu moderieren. Aber ich hatte auch immer die Experten dann im Studio. Ja.
Und für den Büchersender warst du auch tätig?
Ja, ich habe viele verschiedene Sender und erstaunlicherweise, weil du das gerade so aufzählst, das waren damals alles Kontakte aus dieser Anfangszeit beim Fernsehen. Mhm. Und natürlich haben sich die jungen Leute, die auch dann ihr Volontariat bei uns gemacht haben, so dann über die ganze Fernsehlandschaft Deutschlands verstreut. Und dann hatte man plötzlich überall Kontakte und wurde dann eben auch angefragt.
Und dann kam das Jahr 2005, da hast du begonnen mit deinem Studium. Du hast Schauspiel studiert, glaube ich, an der Schauspielschule in Charlottenburg in Berlin.
Das ist richtig.
Mhm. Wie lange studiert man da?
3,5 Jahre habe ich studiert.
Und da hast du verschiedene Engagements auch als Gast gehabt. Ich glaube, am Deutschen Theater in Berlin. Warst aber unter anderem auch am Theater der Altstadt in Stuttgart. Man ist viel herumgekommen. Hast dich mit sehr, ich will nicht sagen leichten Themen, aber mit sehr erfreulicheren Themen, beschäftigt. Da war das ja mit der Trauer noch nicht so.
Tatsächlich nicht, nee. Also weder während des Schauspielstudiums noch danach an den Theatern war das Thema Tod und Sterben präsent. Mhm. Da ist in der Zeit auch niemand gestorben. Meine ersten Erinnerungen an Tod und Sterben sind meine Großväter. Der eine ist gestorben, als ich 9 war. Der andere, da war ich 12. Und danach hatte ich eigentlich ein sehr unbeschwertes, todesfreies Leben tatsächlich, ja.
Und dann bist du aber irgendwann ja zu deiner jetzigen Tätigkeit gekommen. Gab es da einen speziellen Anlass, einen Auslöser?
Ich hatte von den Trauerfeiern, die ich gerade erwähnt habe, von meinen beiden Großeltern und dann auch sehr viel später von meiner Großmutter, die bei uns zu Hause im Haus gewohnt hat, und von meiner Großtante, von den Trauerfeiern tatsächlich eher schlechte Erinnerungen dahingehend, dass wir als Kinder, also meine Schwester und ich und dann auch meine Cousinen, wir waren halt dabei, aber wir wurden nicht eingebunden. Das ist das eine. Man war halt dabei. Ich erinnere zum Beispiel an die Trauerfeier von meinem Großvater, als ich 9 war, dass ich zwischen sehr vielen Menschen stand, die schwarz gekleidet waren. Es war schlechtes Wetter. Ich habe nichts gesehen, weil ich mit 9 viel kleiner war als alle anderen.
Ja.
Und ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Es war außerdem eine katholische Trauerfeier. Ich bin evangelisch groß geworden. Ich wusste überhaupt nicht, warum die dauernd aufstehen und sich wieder hinsetzen. Ich kannte die ganzen Rituale und die Zeremonie nicht. Habe nichts gesehen am Grab, wusste nicht, was passiert, und habe das ausschließlich als traurig und bedrückend in Erinnerung.
Hättest du denn rückblickend als Kind dir gewünscht, oder als Erwachsener rückblickend als Kind gewünscht, dass du damals vielleicht mehr abgeholt worden wärst von deinen Angehörigen, von deiner Familie, also was da passiert, worum es geht, oder ist man da eigentlich, sollte man das gar nicht tun, um Kinder da nicht zusätzlich zu belasten?
Man sollte das unbedingt tun. Aus jetziger Sicht, wo ich auch einfach viel über Trauerbegleitung weiß und ja auch als Dozent in dem Bereich arbeite, Kinder sollten unbedingt eingebunden werden. Kinder sollten unbedingt auch gefragt werden, was sie sich vielleicht auch wünschen für die Trauerfeier. Kinder sollten unbedingt einfach am Prozess beteiligt werden. Und du hattest das gerade gesagt, von meinen Angehörigen, das ist gar nicht unbedingt die Aufgabe von den Eltern, aber es sind ja auch professionelle Menschen beteiligt an einem Prozess, zum Beispiel der Bestatter, die Bestatterin oder auch der Pfarrer, Seelsorger, Trauerredner. Das sind alles Menschen, die Vorschläge machen können, wie man Kinder aktiv an Trauerfeiern begleiten kann oder zumindest nicht vergessen kann.
Mhm. Da wir heute viel über Zugehörige sprechen werden, erkläre uns doch bitte mal den Unterschied. Wir hatten das schon kurz erwähnt im Vorgespräch, den Unterschied zwischen Zugehörigen und Angehörigen.
Ja, und dann streichen wir gern das Wort, was du glücklicherweise noch gar nicht benutzt hast, Hinterbliebene, finde ich, das bedrückt mich direkt. Ich mag es einfach nicht, persönlicher, also ich lasse das Wort immer weg. Angehörige ist die Familie, sind die Eltern, sind vielleicht Ehepartner, Ehepartnerin oder Geschwister, Kinder, das sind die Angehörigen. Aber in sehr vielen Fällen gibt es gar keine Familie oder es gab keinen Kontakt zu Familien.
Ja.
Und trotzdem hat der Mensch der gestorben ist, liebe andere Menschen um sich rum, die sich vor dem Tod gekümmert haben und die sich auch gerne danach kümmern. Und die nenne ich, und nicht nur ich, sondern auch viele andere Bestatterinnen, Bestatter, TrauerrednerInnen, eben Zugehörige, weil die zu dem Menschen gehört haben. Und es sind eben sehr viel mehr als die Ursprungsfamilie, in die die Menschen geboren sind. Und es gibt genug Fälle, wo Menschen, die wissen, dass sie sterben, auch ganz klar formulieren, eine Bestattungsverfügung aufsetzen, dass die Familie da kein Mitspracherecht hat, dass die Familie da auch außen vor sein soll, weil nicht jeder Mensch hat ein gutes Verhältnis zu seiner Ursprungsfamilie und das ist dann auch okay. Und das ist natürlich gut, wenn das vorher geregelt ist und wenn dann die Zugehörigen, die Menschen, die er möchte, dass sie die weitere Planung, Organisation übernehmen, das dann auch tun.
Das merkt man ja auch immer wieder in seinem Umfeld in Wien. Welche Familie ist schon intakt? Es gibt überall irgendwie Streitigkeiten, spätestens wenn das Erbe mal ansteht. Oder also das glücklicherweise, bei mir ist alles gut, aber ich frage mich dann auch immer, warum schaffen es Menschen nicht, vernünftig miteinander umzugehen oder erst dann, wenn es wirklich kurz vor knapp ist, Frieden zu schließen? Das Leben ist eigentlich viel zu schön, um sich zu streiten, aber das werden wir beiden jetzt auch nicht lösen können.
Nee, wir werden es nicht lösen, aber lass mich eine Sache vielleicht dazu
immer
sagen. Wir hören das oft und ich erlebe das tatsächlich oft auch, dass Familien sich sehr streiten, wenn jemand gestorben ist. Nicht sofort. Der erste Impuls ist oft, dass die Menschen zusammenrücken, sich doch wieder zusammenraufen, weil man denkt, das muss man jetzt tun. Und du hast es gerade gesagt, wenn das Erbe ansteht oder wenn die Trauerfeier vorbei ist, dass es dann eben doch wieder zu Streit kommt. Und ich glaube, es ist einmal wichtig zu erwähnen, dass auch eine Wut, die vielleicht vorher gar nicht da war, also nicht jede Familie ist verstritten und streitet sich trotzdem, wenn jemand stirbt, um die Trauerfeier, dass eben diese Wut ein Teil von ganz vielen Gefühlen ist, die Teil von Trauer sind. Trauer ist eben nicht nur traurig sein, Trauer ist nicht nur bedrückt sein, vielleicht sogar in eine depressive Stimmung zu kommen, sondern Trauer, da sind eben auch alle anderen Gefühle anteilig mit drin. Da kann sehr viel Wut sein, wo man gar nicht selber benennen kann, worauf man wütend ist. Da kann wirklich Wut, Ärger, Enttäuschung, da kann ein Gefühl von Schuld entstehen, da kann Einsamkeit sein. Das können alles Gefühle sein, wie sich diese Trauer äußert. Und wenn man das einmal weiß und vielleicht sogar in einer Trauerrede benennt, weil man vorher was mitbekommen hat in der Familie, kann man da auch diesen großen Streitigkeiten oder zumindest den kleinen manchmal entgegenwirken.
Ja. Auf die eigentliche Rede kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt bist du als Trauerredner tätig und es gibt keine genaue Zahl, glaube ich, aber Schätzungen gehen davon aus, dass es mehrere hundert professionelle Trauerrednerinnen und Trauerredner in Deutschland gibt, wobei die Zahl ja auch ständig wächst, da der Bedarf anscheinend auch wächst an individuellen Trauerfeiern. Was war denn damals deine Motivation, diesen Beruf zu wählen? Also du hast ja schon erzählt, wie du dazu gekommen bist, aber hat es mit dir auch für dich auch was mit einer gewissen Erfüllung zu tun, Menschen vielleicht auch beizustehen, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen? Was treibt dich an als Trauerredner bei Trauerfeiern mit den Zugehörigen zu tun zu haben?
Das ist das, was mir Freude bereitet, daran Trauerreden zu halten. Wie ich dazu gekommen bin, das waren eigentlich zwei Situationen. Das eine ist eine Erinnerung an die Trauerfeier von meiner Großtante. Da hat der Pfarrer meine Oma interviewt über das Leben meiner Großtante. Meine Oma hat aber ein bisschen viel über sich selbst gesprochen und ich fand mich dann mit 26 auf der Trauerfeier meiner Oma wieder und der Pfarrer hat eine Trauerrede auf meine Großmutter gehalten, die aber gar nicht gestorben war, sondern neben mir saß, weil er diesen Zusammenhang nicht hingekriegt hat, weil er sich halt nur eine halbe, dreiviertel Stunde genommen hat, um da zu sein, um natürlich auch Trost zu spenden, aber am Ende einfach auf die völlig falsche Person aus meiner Wahrnehmung die Trauerrede gehalten hat. Und das hat nicht gestimmt.
Also der Pfarrer hat eine Rede gehalten auf eine noch lebende Person.
Er hat bei der Trauerrede für meine Großtante immer wieder Dinge aus dem Leben meiner Großmutter mit einfließen lassen und hat das vermischt.
Oh nein.
Das war so meine Erinnerung und ich dachte, das muss besser gehen. Dann haben viele Menschen erzählt, dass sie auf Trauerfeiern, dass die Trauerredner immer so viel Fehler machen. Und dann kam ein Ereignis in dem Hospiz, in dem ich gearbeitet habe, für den Hospizdienst, ist eine Dame gestorben, die war, bevor sie ins Krankenhaus kam, in einem Heim. Es gab weder Angehörige noch Zugehörige noch ehemalige Nachbarn, weil sie schon so lange in dem Heim war. Und es war eine sogenannte Sozialbestattung. Und es waren tatsächlich auch nur der Bestatter, ein Kollege aus dem vom Hospizdienst und ich auf dem Friedhof, weil wir dachten alleine, das ist auch traurig, wir fanden sie so nett, wir sind zur Trauerfeier und ich habe einfach ein Gedicht gelesen. Und am Ende der Trauerfeier kam der Bestatter zu mir und meinte, Sie wissen schon, dass das auch ein Beruf ist. Und ehrlich gesagt wusste ich das nicht damals. Ich wusste nicht, ich bin auf dem Land groß geworden, da macht der Pfarrer automatisch die Trauerfeier. Wenn du evangelisch bist, evangelisch, wenn du katholisch bist, katholisch. Und
da ist der Pfarrer manchmal auch der Bürgermeister.
Ja, und wenn du nichts von beiden bist, kommt trotzdem einer von den beiden Pfarrern und spricht auf der Trauerfeier. Und wie gesagt, ich wusste das tatsächlich nicht und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann dachte ich, was braucht man als Trauerredner? Man muss reden können. Ich habe Schauspiel studiert, das hat funktioniert, man muss schreiben können. Ich habe beim Fernsehen meine Ausbildung gemacht, ich konnte schreiben, ich konnte reden schreiben, das war nicht das Problem. Aber meine große Sorge war, mit Menschen zu Hause, in ihrem Zuhause sitzen, die möglicherweise sehr, 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 sehr traurig sind und mit diesen Emotionen umgehen. Und das habe ich mir als wirklich große Herausforderung vorgestellt damals und habe dann recherchiert und habe einen Kurs gefunden bei Marianne van Kempen damals, eine Kollegin, mit der ich jetzt noch ganz, ganz viel zusammenarbeite und der ich sehr viel zu verdanken habe, und habe bei ihr einen Trauerbegleitungskurs gemacht und habe gelernt, mit starken Emotionen umzugehen von Menschen, die in schwierigen Situationen sind. Und dann hatte ich für mein Gefühl alles, was ich brauche, um als Trauerredner zu arbeiten, und habe noch während der Ausbildung meine erste Rede gehalten.
Du hast es schon erwähnt, du hast mehrere Ausbildungen absolviert, unter anderem eben bei Marianne van Kempen. Ich glaube, das war eine Ausbildung zum Trauerbegleiter. Ja. Du hast auch eine Weiterbildung zum Trauerredner gemacht bei Daniel Mosser. Bist aber auch Gründungsmitglied der sogenannten Trauerakademie in Berlin und Brandenburg. Was darf ich denn unter dieser Akademie verstehen?
Also die Trauerakademie Berlin-Brandenburg ist ein Zusammenschluss von Kolleginnen und mir mit dem Ziel, Menschen in Trauerbegleitung, auch Sterbebegleitung in Zukunft geplant, Trauerrede auszubilden. Und wir haben verschiedene Ausbildungsangebote und Fortbildungsangebote, auch Trauer am Arbeitsplatz, um Menschen zu befähigen, mit der wirklich oft starken Emotion Trauer professionell umzugehen.
Und da reichen dich sicherlich viele Anfragen, auch von Gegenüber, die das lernen möchten. Wer sollte denn zu dir kommen oder wer sollte es lieber lassen?
Oh Gott, da mache ich jetzt nicht so die Vorauswahl, also das machen wir alle nicht.
Naja, aber es gibt ja wahrscheinlich schon so gewisse No-Gos, wo man sich zweimal überlegen sollte, ob man als Trauerredner unterwegs sein möchte.
Ja, also wir fragen tatsächlich vorher diverse Sachen ab und da möchte ich jetzt aber gar nicht so genau drauf eingehen, und es gibt so ein paar Red Flags bei mir, so ein paar, wo ich sage, ma, dann doch lieber nicht, und spreche mit den Leuten und dann sehen die auch ein, dann lieber nicht. Als Beispiel, wenn vor 3 Monaten eine wirklich sehr nahestehende Person gestorben ist und die Person, die jetzt Trauerrednerin oder Trauerredner werden möchte, von sich denkt, ich möchte das auch machen, weil sie sehr gut begleitet wurde, vielleicht eine tolle Bestatterin hatte, einen tollen Trauerredner hatte und sagt, das will ich auch machen, dann ist das aus meiner Sicht nicht der richtige Zeitpunkt, um so eine Entscheidung zu treffen.
Da man emotional noch zu sehr angefasst ist.
Ja, es gibt ja auch dieses klassische Trauerjahr, was man kennt. Ich glaube, dass in diesem ersten Jahr die Emotionen einfach sehr viel um das Thema Tod, Verlust, Trauer kreisen. Das ist auch gut so. Und gleichzeitig in unseren Ausbildungen gibt es auch immer Selbsterfahrungen zum Thema Tod und Trauer und Verluste im Leben. Und die dann so frisch zu bearbeiten, halte ich und halte auch meine Kolleginnen nicht für sinnvoll. Und deswegen wäre das auf jeden Fall etwas, wo wir sehr vorsichtig sind, dass wir aber auch nicht einfach dann so entscheiden, sondern das mit den Leuten besprechen. Und ich hatte auch schon den Fall, dass es wirklich eine nahestehende Person gestorben ist, die Person aber unbedingt dabei sein wollte.
Ja.
Und es ging auch.
Okay. Ja, es gibt eine Studie des Bundesverbandes Deutscher Bestatter, nachdem die Nachfrage nach individuellen Trauerreden auch immer mehr zunimmt. Und da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich wie du an die eigentliche Trauerrede herangehst. Also wie planst du denn, wie bereitest du so eine Rede vor? Du wirst ja wahrscheinlich auch mit den Zugehörigen in irgendeiner Form ein Vorgespräch führen.
Ja, nicht nur in irgendeiner Art, sondern sogar, also mein Wunsch ist es immer persönlich zu machen, wenn das geht tatsächlich. Und es ist ganz witzig, dass dieser Bestatterverband, es gibt einen Wunsch. Es ist ja auch so logisch. Ich meine, wir hören das regelmäßig in den Nachrichten. Die Menschen treten aus den Kirchen aus den großen Kirchen, aus der evangelischen Kirche, noch mehr aus der katholischen Kirche. Und trotzdem muss ja irgendjemand dieses Übergangsritual, also diese Zeremonie auf dem Friedhof adäquat begleiten. Und deswegen nennen sich ja auch viele freie Redner Zeremonienmeister oder solche Dinge. Am Ende geht es darum, ist, glaube ich, gar nicht der Wunsch unbedingt so, oh, ich will es sehr individuell, sondern ich brauche einfach jemanden, der da ist und der da das Zepter in der Hand hält und einfach uns durch diesen wirklich traurigen Anlass einigermaßen schadlos durchführt. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie gehe ich an eine Trauerrede ran? Der klassische Ablauf ist, entweder meldet sich ein Bestattungsunternehmen bei mir und fragt an, ob ich an dem Tag, an dem die Trauerfeier geplant ist, Zeit habe. Oder die Angehörigen recherchieren selber im Internet und finden mich dann und schicken eine E-Mail oder rufen einfach direkt an. Wenn sie eine E-Mail schicken, mache ich einen Termin für ein Telefonat aus und wir besprechen erstmal, was eigentlich passiert ist, wann die Trauerfeier sein soll und was die Menschen sich wünschen.
Du arbeitest eng mit den Bestattungsunternehmen zusammen, auch mit den Friedhofsverwaltungen wahrscheinlich.
Mit den Bestattungsunternehmen ja, mit den Friedhofsverwaltungen gar nicht. Das machen meine Bestatterinnen und Bestatter.
Verstehe. Alles.
Also ich kenne die natürlich mittlerweile mehr, ja, die Mitarbeitenden auf dem Friedhof, als die Verwaltung selber. Ich kenne auch ein paar, die in der Verwaltung sitzen. Aber das macht meistens der Bestatter. Es gibt allerdings auch Trauerfeiern, da ist gar kein Bestatter mit dabei. Da sitzt der Bestatter in Freiburg, weil die Person in Freiburg gestorben ist. Und dann ist aber die Familie in Berlin und sagt, aber hier gibt es doch schon das Grab, ja, von Tante Erna und Onkel Heinz. Und da soll die Mutti auch mit drauf. Und dann ist die Bestattung hier, aber der Bestatter ist in Freiburg. Und dann rufen die mich an und fragen, ist es okay, wenn Sie die Kapelle dekorieren und wenn Sie vor Ort alles organisieren? Dann ist da gar kein Bestatter.
Aber die Urne oder der Sarg muss ja dennoch von Freiburg irgendwie nach Berlin kommen. Dazu brauchst du ja eigentlich einen Bestatter.
Das oder? Organisiert der Bestatter aus Freiburg.
Okay.
Genau. Aber der häufigste Fall ist, dass da ein Bestatter ist, der wenn es ideal läuft, einfach viel auch schon bespricht mit den Angehörigen und das ganze Organisatorische übernimmt. Die Bestatter haben da ja auch eigene Aufgaben. Und dann habe ich meine als Trauerredner. Und wenn es gut läuft, dann überschneidet sich das und man arbeitet als Team zusammen. Da habe ich ganz, ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen.
Ja, jetzt gibt es ja sehr unterschiedliche Abschiedszeremonien. Warst du schon mal bei einer Seebestattung dabei?
Nee, bei einer Seebestattung war ich noch nicht dabei. Und wenn ich es richtig weiß, spricht da auch der Kapitän immer zwei, drei Worte.
Okay. Ja gut, da gibt es ja auch solche und solche. Toi, toi, toi.
Ja, aber da würde ich auch seekrank werden. Also die Vorstellung, bei jedem Wetter mit einem kleinen Kutter rauszufahren und vor allem dann im Kreis zu fahren. Die fahren ja immer so im Kreis und machen so einen Strudel.
Ja.
Warst du schon mal dabei?
Also ich war schon mal auf See, aber jetzt nicht auf so einem großen Schiff. Ist jetzt auch nicht mein Ding, ehrlicherweise. Aber man beschäftigt sich ja auch schon so ein bisschen mit, wie wäre das mal irgendwann in hoffentlich 150 Jahren, wenn es mal bei einem selbst soweit ist. Wie möchte man bestattet werden? Urne oder Grab?
Und bist du da schon zu einem Ergebnis gekommen?
Nein, nein.
Lass uns später weiter.
Das schiebe ich noch ein bisschen nach vorne. Dazu liebe ich zu sehr das Leben. Aber natürlich ist es total wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Ja.
Ganz klar. Jetzt hast du schon über das Gespräch gesprochen mit den Zugehörigen. Wie lange dauert das dann? Ungefähr so eine Stunde, anderthalb? Das ist ganz unterschiedlich wahrscheinlich.
Also das erste Telefonat, was ich gerade meinte, das ist meistens 20 Minuten, 30 Minuten. Und mir ist wichtig, dass die, ich frage dann die Menschen auch, jetzt haben sie mich angerufen, haben mich online ausgesucht, jetzt haben wir 30 Minuten gesprochen. Passt das für Sie? Soll ich das übernehmen für den Fall, dass ich Zeit habe? Oder ist es Ihnen lieber, wenn ich in meinem Netzwerk umhöre? Wollen Sie vielleicht lieber eine Kollegin haben oder nochmal mit jemand anderem sprechen? Mir ist wichtig, dass die Menschen in Trauer, also Menschen sind dann zwar in Trauer, aber sie sind ja nicht hilflos, sondern sie können ja ihre eigenen Entscheidungen noch treffen. Und mir ist einfach wichtig, da dann auch die Option zu geben, zu sagen, wenn Sie das Gefühl haben, das passt gerade nicht, dann helfe ich Ihnen, jemand anderes zu finden.
Ja, es muss eben auch matchen zwischen euch beiden.
Finde ich total wichtig, ja.
Ja. Wie schaffst du es, die Persönlichkeit und das Leben einer verstorbenen Person in deinen Reden angemessen zu würdigen? Da geht es sicher um Geschichten und Anekdoten, die man sammelt, vielleicht auch persönliche Notizen, Dokumente. Da müssen die Zugehörigen, die Menschen, die dir gegenüber sitzen, sicher auch vieles zuliefern.
Absolut. In diesem ersten Gespräch, 30 Minuten, das ist ja ein Kennenlernen, das ist so ein Abtasten, das ist so ein Erfahren, was wollen die Menschen eigentlich, was haben sie für eine Idee, passe ich da als Redner aus meiner Sicht und dann kommt man zusammen und dann gibt es noch ein Treffen, das ist eher 2 Stunden, das war auch schon mal 3 Stunden, es war noch nie unter 1,5 Stunden bei mir, ein persönliches Treffen und oft schicken mir die Menschen schon im Vorfeld Informationen, Lebensläufe, Zeugnisse aus der Grundschule, die sie kopieren und die sie lustig finden, Fotos von den Menschen, dass ich eine Vorstellung habe.
Ja.
Wenn es jemand war, der in der Öffentlichkeit stand, auch eine Website oder Zeitungsartikel oder Interviews, die es schon mal gab, die sie gut fanden. Die liefern mir oft im Vorfeld schon Dinge, dass ich mir ein Bild machen kann und nicht bei Adam und Eva anfangen muss, wenn ich dann dort sitze. Das finde ich auch tatsächlich sehr hilfreich und ich frage auch danach, ob das möglich ist, ob sie emotional schon in der Verfassung sind, mir vorab einfach was zu schreiben. Hm. Und wenn ich dann da sitze, dann habe ich das alles schon gelesen und habe eine Vorstellung davon, dann habe ich im Kopf schon eine Richtung von der Rede, wie ich sie aufbauen könnte, wo der rote Faden sein könnte, was so ein Motiv sein könnte von der Rede, was sich vielleicht auch wiederholt, dass auch Dinge einprägsamer werden. Und dann frage ich ganz gezielt nach. Und gleichzeitig gibt es auch die Fälle, da wird nichts angeliefert, weil vielleicht, oft sind es dann ältere Damen, die haben auch gar keinen Computer oder Internet, der Mann ist gestorben, die Kinder sitzen irgendwo im Ausland vielleicht und ich treffe mich mit der Dame alleine. Dann fange ich bei Adam und Eva an und dann, das sind aber auch die Treffen, wo es dann auch oft Kaffee und Kuchen gibt und wo man noch länger sitzt und einfach viel erfährt, viel mitschreibt, sich viel merkt und dann im Anschluss daraus eine Rede schreibt, von der man hofft, dass sie den Menschen nicht nur das Leben desjenigen in Erinnerung ruft, passend, sondern eben auch Trost spendet.
Man erfährt viel, man erfährt wahrscheinlich auch viel, was man eventuell nicht hören möchte. Ich kenne das so aus dem Netz, aus dem Internet, du wahrscheinlich auch. Man liest ab und zu Traueranzeigen in dem Falle. Eine Stellenanzeige ist dann doch was anderes. Traueranzeigen, die so ein bisschen die schwierigen Charakterzüge des Verstorbenen hervorheben. Ich will jetzt nicht sagen, dass da steht, wir sind froh, dass er tot ist, aber man liest schon heraus, er war jetzt nicht der netteste Mensch. Ist dir das schon mal begegnet? Dass du beauftragt wurdest von einer Familie, von Zugehörigen, wo du schon gemerkt hast, naja, so ganz glücklich waren die mit ihr oder ihm auch nicht und das sollte dann auch so ein bisschen in der Rede herausgestellt werden oder passiert das in diesem Moment nicht, weil man wirklich auch nicht nachtreten möchte?
Das ist mir schon passiert und Dinge ehrlich ansprechen in einer Art und Weise, die nicht verletzend ist, ist kein Nachtreten für mich tatsächlich. Ich finde es viel, viel schlimmer, wenn ich Reden höre, was mir privat schon passiert ist, wo jeder weiß, dass es da ein Problem in der Familie gibt und das einfach schön geredet wird. Weil das der Moment ist, wo alle nur denken, was erzählt der denn da vorne?
Es muss auch authentisch sein, oder?
Nein, es muss einfach zum Leben passen. Und wenn es halt nicht der liebende Familienvater war, dann sage ich das auch nicht. Und es gab die Fälle, dass Familien das offen angesprochen haben. Es gab die Fälle, wo ich es gemerkt habe und nachgefragt habe. Und bei den Nachfragen gab es dann die Fälle, wo entweder dann erzählt wurde, was eigentlich los war, oder es einfach nur hieß, ja, da gab es was, aber wir reden nicht drüber und wir wollen auch nicht, dass Sie drüber reden.
Okay.
Und dann ist der Wunsch der Person, die mich beauftragt haben, dann einfach mein Befehl. Und dann mache ich das natürlich auch nicht. Aber ich überkompensiere es auch nicht in einer großen Lobrede.
Ja, in dem Fall ist es auch besser vielleicht so. Wie wichtig ist denn der emotionale Bezug, den hast du schon erwähnt, aber das Thema Respekt und Würde und auch Einfühlsamkeit, das sind ja alles Eigenschaften, die du in deiner Tätigkeit mitbringen musst. Vermisst du die bei Gegenübern oder sagst du, das ist jetzt nicht unmittelbar wichtig, um diesen Beruf auszuüben?
Du meinst eine gewisse Fähigkeit zur Empathie?
Und ja, also die sollte man ja wahrscheinlich mitbringen, oder? Wie wichtig ist das denn in so einem Beruf?
Ja, das ist total wichtig. Und gleichzeitig kann man natürlich aber auch zuhören und auch Empathie und empathische Gespräche zu führen und auch wirklich da ins Gefühl zu gehen, das kann man schon auch lernen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, du musst aber jetzt mega empathisch sein oder schon der ausgebildete Coach oder der Kommunikationsprofi. Dafür gibt es Kurse, Trauerbegleitungskurse, Trauerredekurse. Je nachdem, wie lang und ausführlich die sind, lernt man eben genau das, ohne dass es einen zu sehr selber mitreißt. Und trotzdem gibt es auch immer Situationen, wo man dann selber merkt, ui. Also ich bin auch schon ins Stocken gekommen bei Trauerreden tatsächlich, weil mich entweder die Situation vor Ort so ergriffen hat, dass sie so traurig war, dass ich dann auch zweimal selber mitgeweint habe, ohne jetzt so die Fassung zu verlieren, dass ich trotzdem noch als stabile Person, als Trauerredner die Zeremonie weiterleiten konnte. Aber ich bin da schon auch regelmäßig ergriffen, entweder von der Situation dort in der Kapelle oder auf dem Friedhof oder weil es mich an was erinnert aus meiner eigenen Kindheit. Ich hatte einmal, also als mein Lieblingsgroßvater, als ich 12 war, gestorben ist und da war ich halt einfach 12 und als das erste Mal ein sehr doll weinender 12-Jähriger in der ersten Reihe saß und da ist der Vater gestorben, da hat mich das einfach schon sehr an mich selber damals erinnert und da habe ich einmal geschluckt, musste kurz Pause machen und dann ging es nach einer kurzen Sammlung meinerseits ganz normal weiter, aber das ist jetzt nichts, was einen komplett kalt lässt, wenn Kinder wirklich herzergreifend weinen.
Ja, das muss ja auch nicht. Ich finde, Gefühle zeigen ist doch eine absolute Stärke. Und wir weinen alle viel zu wenig. Also man darf doch auch seine Gefühle zeigen. Das ist ja keine Schwäche. Ich vermisse das auch immer bei, nicht nur bei Politikern, sondern bei vielen gegenüber in der Öffentlichkeit, dass man immer diesen Starke demonstrieren möchte, was man vielleicht gar nicht ist. Jeder hat mal einen schwachen Moment. Den kann man doch auch, man muss ihn jetzt nicht nach außen stellen, aber man kann ja dazu stehen, dass man diese Momente hat.
Ja, gebe ich dir total recht. Ich wünsche mir auch sehr viel mehr Offenheit und Ehrlichkeit in Bezug auf eigene Gefühle oder überhaupt sie zu erkennen. Das mangelt in unserer Gesellschaft natürlich an allen Ecken und Enden und gleichzeitig ist die Erwartung an den Trauerredner schon. Und deswegen sagen das auch so viele Kolleginnen und Kollegen, dass sie da abschalten können und dass es ihnen gar nichts ausmacht und dass das so wichtig ist für den Job, dass man sich da abgrenzen kann. Und ein Stück weit stimmt das und gleichzeitig auch situationsbedingt, zum Beispiel, wenn ich mit denen zu Hause sitze, was erzählen und es berührt mich wirklich und mir kommen die Tränen, dann sage ich, das berührt mich gerade, was sie mir erzählen. Und dann sehen sie ja, dass mir die Tränen kommen. Und dann ist das auch okay. Wie schlimm wäre das, wenn ich dann so, oh, das ist ja jetzt hier ganz schrecklich, was sie... Das ist, ja. Genau, und auf dem Friedhof, glaube ich, wäre es sehr befremdlich, wenn ich als Trauerredner, der gebucht ist und die Familie nicht kennt, sehr stark anfange zu weinen. Dann ist, glaube ich, auch eine Irritation bei den Menschen da. Und es ist schon mein Job als Trauerredner oder unser aller Job, die wir den Job der Trauerrede machen, einfach... Sicherheit zu geben. Es ist eben nicht nur eine Trauerrede, das Interview machen, die Trauerrede schreiben und die Trauerrede halten, sondern wir geben auch Sicherheit an einem Tag, den glücklicherweise viele Menschen nicht regelmäßig erleben.
Ja.
Ich bin regelmäßig auf dem Friedhof, die Leute sind es nicht. Die wissen nicht, dass es angemessen ist, aufzustehen, wenn die Urne nach draußen getragen wird. Die wissen nicht, wann es okay ist, ans Grab zu treten. Das haben die nicht auf dem Schirm und das leiten wir als Personen, die reden, natürlich auch einfach an.
Also dazu vielleicht zwei Anmerkungen von meiner Seite. Zum einen gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede, ob du jetzt eine Trauerrede vorbereitest für einen hochbetagten, ich sag mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen, 112-jährigen älteren Mann, der sein Leben gelebt hat, oder einem 25-jährigen Unfallopfer, das verstorben ist und für das oder für denjenigen etwas geplant werden muss. Das macht sich wahrscheinlich auch nochmal bemerkbar in den Emotionen. Zum anderen hatte ich in meiner zweiten Podcast-Folge Olaf Ihlefeld bei mir zu Gast vor über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Aus Stahnsdorf, genau, der zweitgrößte Friedhof in Deutschland.
Wunderschöner Friedhof.
Das wollte ich erwähnen. Friedhöfe sind an sich nichts Schlechtes. Es liegen dort Menschen, die wir alle irgendwie geliebt, gemocht haben. Und in Stahnsdorf liegen nach meinen Informationen über, ich glaube, 150.000 Menschen, auch viele britische Soldatinnen und Soldaten. Olaf Ihlefeld, zu ihm kommen regelmäßig Schulklassen, also Kinder und Jugendliche, ja, die er auch toll aufklärt über das Leben und alles, was danach in irgendeiner Form, naja, also der Tod im Prinzip, die werden dort sehr kindgerecht, zielgruppengerecht aufgeklärt. Und das bringt was, das macht auch was mit den Kindern. Die sind nicht verstört, im Gegenteil, die beschäftigen sich mit dem Thema einfach offener. Ja. Also das nur so als kleiner Übergang zu meiner nächsten Frage, denn du hast es schon erwähnt, das Thema Abschalten. Der Beruf des Trauerredners ist ja emotional sehr anspruchsvoll, das hast du auch schon ein bisschen erzählt. Jetzt berichten viele Trauerredner, dass sie sich regelmäßig auch Zeit nehmen für sich selbst, also Selbstfürsorge sehr wichtig ist, aber auch der Umgang mit der emotionalen Belastung. Wie ist das bei dir? Wie schaffst du es denn, diesen Spagat hinzubekommen zwischen Trauerverlust und eben auch dem Privatleben auch wieder abzuschalten?
Ich persönlich schaffe es dadurch, dass ich zu keinem Zeitpunkt als Trauerredner mehr als eine Rede pro Woche gemacht habe. Ich habe am Anfang die ersten Jahre genau eine Rede pro Woche gemacht. Dann war es mal in einer Woche zwei und in der nächsten war es dann keine. Und das war mir wichtig, immer auch die anderen Jobs zu haben, den Ausgleich zu haben und mich nicht ausschließlich mit dem Thema Tod und Trauer zu beschäftigen. Und gleichzeitig hat es dafür gesorgt, dass ich mich eben den Familien, die ich begleite, auch wirklich widmen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag auf den Friedhof zu gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, zwei Trauerfeiern am gleichen Tag zu machen. Dann ist es für mich eine reine Dienstleistung. Und ich verstehe aber gleichzeitig, dass Kollegen, die das als einziges Standbein haben und davon leben möchten und sogar eine Familie ernähren, dass die das müssen.
Ja.
In meinem Netzwerk, bei uns ist es so, dass wir alle, ungefähr maximal eine Trauerrede pro Woche machen. Und das ist das, was ich wichtig finde und was mir hilft, auch immer wieder den Abstand zu haben. Ich arbeite ja noch als Moderator aktuell sehr, sehr viel und auch als Trainer für Körpersprache und Rhetorik und mache eben auch diese Ausbildungskurse.
Das sagst du mir jetzt nach einer halben Stunde und ich stehe die ganze Zeit so vor dir und denke mir, naja.
Sorry, du kriegst dein Feedback später. Aber die Stimme ist super.
Ja, von wegen. Entschuldige.
Also ich mache ja auch all die Sachen und das sorgt natürlich für einen Ausgleich. Und ich glaube, weil ich die anderen Sachen noch habe, kann ich dann eben auch immer sehr, sage ich mal, frisch wieder an die traurigen Themen rangehen.
Ja, das merkt man dir ja auch an, wenn man sich mit dir unterhält. Also diese Lebensfreude ist durchaus da, das ist ja auch wichtig. Wie haben sich denn deiner Meinung nach die Trauerfeiern in den letzten Jahren verändert? Gab es da eine Weiterentwicklung? Ist irgendetwas nicht mehr vorhanden, was man noch kannte vor 10, 15 Jahren?
Also erstmal gibt es eine sehr, sehr positive Entwicklung aus meiner Sicht. Das war auch das Ziel von der Trauerakademie, als wir die vor ein paar Jahren gegründet hatten, eben der Trauer Raum zu geben, auch im Öffentlichen, auch eben dann in Schulen, in Kitas, in Behörden, in Firmen, aber eben auch im privaten Umfeld Leute auszubilden und was war deine Frage?
Ja, schon, wie du, also
ich bin einmal
ich wollte so ein bisschen wissen, ob deiner Meinung nach sich Trauerfeiern in den letzten Jahren irgendwie verändert haben, weiterentwickelt haben oder auch also in irgendeiner Form etwas abhanden gekommen ist, was es vor 10, 15 Jahren noch gegeben hat.
Also in meiner Wahrnehmung hat sich total viel verändert, weil ich mich natürlich in dem Umfeld auch von alternativen Bestattungen hier in Berlin bewege und einfach dieser Wunsch nach individuellen Trauerfeiern, nach Reden, die wirklich passen, nach Ritualen, die individuell entwickelt wurden, nach Musik, die man nicht von Trauerfeiern erwartet, aber eben zum Verstorbenen oder zu den Zugehörigen passt. Der Wunsch nach Trauerfeiern, die eben nicht auf dem Friedhof stattfinden, sondern vielleicht im Kino International oder Trauerfeiern, die eher eine große Party irgendwo anders sind und dann die Beisetzung einfach an einem anderen Tag stattfindet. Ja. Der Wunsch danach ist wirklich in meiner Wahrnehmung total gestiegen und trotzdem gibt es noch die ganz klassischen, traditionellen Trauerfeiern und das ist auch gut so. Das ist auch okay, denn diese Rituale, die jeder kennt, die geben natürlich Menschen auch Sicherheit. Und wenn man dann jetzt ankommt mit Dingen, die Leute, die als Gäste da sind, dann kann das eben auch verwirren. Da kommen wir wieder ins Spiel, dass wir Sicherheit geben, weil wir Rituale erklären. Aber ich glaube, ja, um auf die Ursprungsfrage, es hat sich viel verändert, aber mir fällt jetzt nichts ein, was es vor 15 Jahren gab und jetzt nicht mehr gibt.
Muss ja auch nicht.
Ich glaube, die Leute werden einfach selbstbestimmter. Ja. Sie wissen einfach, dass wenn sie bei einem Bestatter sitzen, der möglicherweise noch sehr klassisch arbeitet und viel vorgibt, wenig fragt, sagt, das sind die drei Särge, das sind die fünf Urnen, suchen Sie sich eine aus, dass die Leute mittlerweile wissen.
Aber durch
Interviews im Fernsehen, im Radio, durch ganz viele tolle Bücher, die rausgekommen sind zu dem Thema von vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, dass es eben auch anders geht und dass sie dann auch, selbst wenn sie den klassischen Bestatter beauftragt haben, mit dem, ich hoffe einfach, dass die Menschen mittlerweile wissen, dass sie sich selber einbringen dürfen und nicht alles dem Redner und dem Bestattungshaus überlassen müssen. Sie können das, wenn sie wollen, aber sie müssen das nicht.
Du hast da einen wichtigen Punkt erwähnt, deswegen wollte ich kurz nur nicht dazwischen, aber das ergänzen. Die Menschen sind wahrscheinlich auch aufgeklärter durch die neuen Medien, durch das Internet. Man kann sich sehr viel mehr informieren. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Dienstleister für Dienstleistungen, Angebote. Glaubst du, wir werden in einigen Jahren Trauerfeiern auch bei TikTok sehen? Vielleicht gibt es auch einen QR-Code auf den Gräbern, wo man nochmal so einen Rückblick auch gibt auf die Bestattung, auf die Trauerfeier?
Also ehrlich gesagt würde ich jetzt behaupten, das gibt's schon.
Ja, ich habe das noch nicht gesehen. Ich weiß es
nur nicht. Also die QR-Codes.
Vielleicht in anderen Ländern, aber in Deutschland.
Die QR-Codes auf Grabsteinen, die gibt's auf jeden Fall schon. Ja. Und das Trauerfeiern, guck mal, wir haben das bei Corona, haben wir das doch erlebt. Da stirbt jemand in Kanada und das Bestattungshaus in Kanada, was meine Familie immer beauftragt, hat plötzlich einen Livestream. Das hätte es doch vor der Pandemie gar nicht gegeben. Und natürlich gibt es das dann auch als Aufzeichnung. Da gibt es bestimmt neue Wege. Und weil du jetzt gerade TikTok gesagt hast, es gibt ja auch viele tolle junge Bestatterinnen, Bestatter, Und auch Trauerredner, ich mache das nicht, aber die dann auch wirklich auf Social Media aufklären. Trauerbegleiterinnen, eine ganz berühmte aus den USA, die hunderttausende Follower hat, weil sie auch ein Buch geschrieben hat und jeden Tag einen wichtigen Impuls liefert auf Instagram zum Thema Trauer. Und das bildet die Leute natürlich, das sensibilisiert ganz anders für das Thema.
Wichtig zu erwähnen, du bist kein Geistlicher und du bist auch kein Theologe, das ist klar. Du bindest aber auf Wunsch auch Zitate aus religiösen Schriften in deine Trauerlieder ein.
Das stimmt und das mache ich auch gar nicht ungern, ehrlich gesagt. Weil wenn es Teil des Lebens der Menschen war und sie es für richtig halten, dass wir am Grab das Vaterunser beten oder zum Beispiel, also ich hatte das vorhin gesagt, ich komme vom Dorf, da macht es dann immer der Pfarrer. Ja. Aber aktuell, ich wohne und arbeite in Berlin und wenn hier jemand nicht in der Kirche ist, die Pfarrer haben eh schon so viel zu tun. Ich bin auch mit einem oder mehreren tatsächlich auch richtig gut befreundet und die haben so viel zu tun, die können nicht auch noch uns die ganzen Ungläubigen beerdigen. Und wenn ich dann, weil eine Familie sagt, oh, niemand von uns war in der Kirche, aber unsere Mutter war das und das ganz wichtig? Können Sie das machen? Na klar, total gerne. Ich bin christlich sozialisiert. Ich habe alles durch. Ich bin getauft, konfirmiert. Ich habe Jungschar-Zeltlager begleitet als Betreuer. Ich kenne all diese Dinge. Ich kenne die Psalmen alle. Ich kenne viel davon noch auswendig. Und wenn ich was einbinden soll, dann mache ich das auch total gern. Und die Pfarrer, die ich kenne und die ich mag, haben da auch überhaupt nichts dagegen. Ich predige ja nicht und ich tue ja auch nicht, ich segne ja auch nicht, sondern ich binde einfach nur christliche Elemente ein und wirklich auch, wenn es gefragt wird, gerne. Aber mir ist wichtig zu sagen, es geht auch wirklich sehr gut ohne.
Lieber Marco, welchen Rat gibst du den Menschen, die sich aus aktuellem Anlass mit der Planung einer Trauerfeier auseinandersetzen müssen?
Ich gebe den Rat, auf verschiedenen Ebenen zu suchen. Nicht einfach nur den Bestatter anzusprechen, der seine Filiale direkt vor dem Krankenhaus hat oder weil den die Familie halt immer genommen hat, sondern einfach mal im Internet zu recherchieren, auf die Fotos zu gucken, wer ist mir sympathisch, anzurufen. Aus meiner Sicht ist ein guter Bestatter der, der auch Vorsorgegespräche anbietet, ohne direkt eine Versicherung zu verkaufen. Und dann mit dem Bestatter zu sprechen, aber vor allem auch mit Menschen im Umfeld zu sprechen. Also wenn ich habe zum Beispiel eine sehr konkrete Vorstellung von meiner Trauerfeier und als ich die meinem Mann und meiner Lieblingsbestatterin einfach per E-Mail habe zukommen lassen, waren die zweifach schockiert. Erstens dachten sie, es ist irgendwas Schlimmes passiert, dass ich plötzlich über meine Trauerfeier nachdenke. Und der andere Punkt war, dass es so aus dem Nichts kam und dass sie ein paar Sachen, die da drin standen, einfach bescheuert fanden. Und dann habe ich mit ihnen geredet und habe das einfach nochmal geändert.
Also du hast deine eigene Trauerfeier schon?
Meine Trauerfeier ist fertig.
Deine Trauerfeier ist schon für 2480.
Ich weiß auch, was die Leute anziehen sollen. Und
das ist alles schon geplant bei dir?
Ja, das ist fertig.
Halleluja.
Also ja, das ist einfach, das ist aber in dem Prozess, wenn du eine Ausbildung als Trauerbegleiter machst, als Trauerredner, wenn du dich so viel damit beschäftigst und auch Rednerinnen und Redner ausbildest, die sich dann ja auch damit beschäftigen, dann hast du irgendwann einfach eine Idee und weißt, ah ja, das ist meine Idee. Die ändert sich übrigens auch einmal jährlich. Also ich ändere dieses Word-Dokument, dieses Geteilte auch regelmäßig und informiere dann.
Solange man lebt, kann man das ja auch machen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, also empfiehlst du das auch wirklich, also sollte das jeder zu Lebzeiten, wenn man noch gesund ist und klaren Verstands, seine eigene Trauerfeier schon mal. Richard Lugner ist ja vor einiger Zeit gestorben in Österreich und der hat ja auch schon vor Jahren alles geplant, vom Blumenschmuck bis zur, übrigens auch wichtig wahrscheinlich, Gästeliste. Wer ist überhaupt eingeladen? Ja,
absolut. Ich halte es für wichtig und ehrlich gesagt aus meiner Erfahrung, wie dankbar sind die Menschen, die ein Dokument vorfinden, wo es genaue Wünsche gibt. Wo vielleicht Musiktitel drinstehen, wo ein Text drin ist, der vorgelesen werden soll, von der Person selber vielleicht sogar, wo klar benannt ist, verbrennt mich bitte, ich will nicht unter die Erde. Mhm. Oder eben das Gegenteil, wo man sagt, oh, bitte verbrennt mich nicht, packt mich in einen Sarg oder. Also sowas vorher festzulegen, hilft in einem Moment, wenn die Zugehörigen in Trauer sind, denen sehr, wirklich, das ist meine Erfahrung, da ist große Dankbarkeit für alles, was im Voraus geplant ist Und wenn dann noch der Zusatz drunter ist, aber wenn ihr irgendwas ganz anders machen wollt, dann macht es gerne. Dann ist es wunderbar und man kann wirklich individuell planen und die Trauerfeier so gestalten, dass sie für alle passt.
Nun blicken wir noch ganz kurz nach vorne. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Persönlich, aber vielleicht auch in deinem Job oder in der Tätigkeit, die du jetzt ausübst. Du bist ja sehr vielfältig unterwegs. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich meine, fernab von, wir wünschen uns wahrscheinlich alle, dass es friedlich zugeht in der Welt. Aber da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Was hast du für Wünsche und Erwartungen an deine Gegenüber oder an wen auch immer?
Also in Bezug auf meine Tätigkeit als Trauerredner ist mein Wunsch, dass in Zukunft viel mehr Menschen aus dem Umfeld der verstorbenen Person sich selber aktiv an der Trauerfeier begleiten, weil das aus meiner Sicht heute schon die schönsten sind. Ich habe Verständnis dafür, dass man, wenn eine sehr nahestehende, geliebte Person gestorben ist, man nicht unbedingt jetzt eine große Rede schwingen kann. Und gleichzeitig ist das in anderen Ländern wirklich gang und gäbe. In Amerika, da delivert man Eulogies, also da machen das die Familienangehörigen mit diesen kurzen Mini-Statements, Reden, Erinnerungen, die geteilt werden. Und das finde ich auch, das rege ich auch hier oft an, wenn es passt. Und das finde ich wunderschön. Also der Wunsch in Bezug auf meinen Job als Trauerredner ist, dass wir es schaffen, Familien und Zugehörige und alle zusammenzubringen, sich noch aktiver an den Trauerfeiern zu beteiligen. Und in Bezug auf den Rest der Welt wünsche ich mir, glaube ich, das würde zu weit greifen. Ich glaube, ich wünsche mir einfach ein bisschen weniger Hass in dieser Welt. Und ich wünsche mir vor allem, dass wir es hinkriegen, diesen Hass, der gar nicht unserer ist, sondern der über irgendwelche Trolle und über irgendwelche Regime in anderen Ländern in unser Internet und damit in unser Leben gespült wird, dass wir es schaffen, den wegzukriegen, weil ich glaube, dass wir dann sehen, dass wir als Gesellschaft selbst gar nicht so viel Hass verbreiten, wie man aktuell gerade denken könnte.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Marco. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Das war eine sehr lehrreiche und schöne und spannende, ja, mehr als halbe Stunde, muss man jetzt schon sagen. Ja,
sorry.
Das ist wunderbar, das ist ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir heute auch ein bisschen
30 Minuten.
Über die sind wir heute ein bisschen drüber, aber es ist völlig in Ordnung, denn dieses Thema ist extrem wichtig, glaube ich, für alle. Und ich hoffe, dass es auch den Hörerinnen und Hörern gefallen hat. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, sowohl privat, aber auch natürlich beruflich und vor allem gesundheitlich. Pass auf dich auf und schön, dass du da warst.
Danke dir auch alles Gute und lass uns gern gleich mal über deine Trauerfeier sprechen.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.